möchte aus dem Matthäusevangelium einen Text lesen, der im 11. Kapitel steht. Wir haben schon bei dem Wochenspruch aus dem Jesaja-Buch gehört, bereitet dem Herrn den Weg. Es ist ein Wort, das natürlich gerade für Johannes den Täufer ausgesprochen ist. Und hier gibt es eine Stelle in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6, die von Johannes dem Täufer handeln im Zusammenhang mit Jesus. Da heißt es, also Matthäus 11, 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Ihr Lieben, das ist eine Stelle im Neuen Testament, die wirklich interessant ist und die eine tiefe Botschaft beinhaltet, die auch für uns unmittelbar, auch für unser Leben verständlich wird, wenn wir das, was hier ausgedrückt wird, wirklich auch auf unser Leben beziehen. Gehen wir zurück in diese Geschichte zunächst einmal, versuchen wir zu verstehen, was hier gemeint ist. Es geht um diese Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und zwischen Jesus. Und das geschieht hier in aller Öffentlichkeit, vor den Jüngern, vor der Menge, der Volksmenge. Nun, die Situation ist die, dass Johannes der Täufer war der unmittelbare Vorläufer Jesu. Er ist ein Prophet. Er ist also der letzte Prophet des Alten Testamentes. Einzureihen in Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und so weiter und so weiter. Und Jesus würdigt den Johannes den Täufer an verschiedenen Stellen, auch unmittelbar angeschlossen an diese Verse, und sagt sogar, er ist der Größte unter allen Menschen, die auf Erdboden gewohnt haben. Und er meint damit auch, er ist der größte Prophet. Und er ist auch der einzige Prophet von diesen alttestamentlichen Propheten, die Jesus persönlich kennengelernt haben. Alle anderen haben ihn ja persönlich nie kennengelernt, aber Johannes der Täufer schon. Und er würdigt ihn mit hohen Worten das Leben dieses Johannes des Täufers. Aber was ist jetzt die Situation? Er sitzt im Gefängnis, Johannes der Täufer. Er ist verhaftet worden vom Herodes, dem König Israels. Ihr wisst, Johannes der Täufer als Vorläufer war jener, wie auch der Fritz das ja schon am Anfang gesagt hat, der Umkehr und Buße gepredigt hat. Und er hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Auch die Obersten des Volkes hat er ganz deutlich attackiert. Und er hat auch den König, den Herodes, den jüdischen König, hat er ihm ganz klar vor Augen gehalten, dass er schuldig geworden ist. Er hat nämlich seine Frau entlassen und hat dafür seine Schwägerin geheiratet, also die Frau seines Bruders, die Herodias. Und Johannes der Täufer hat gesagt, das ist Unrecht. Und darum hat ihn dann auch Herodes einsperren lassen. Und er war jetzt im Gefängnis schon einige Zeit und er rechnete damit, dass er zum Tode verurteilt wird. Und er ist sozusagen nun da ganz weit weg. Er sitzt in einem Gefängnis am Toten Meer. auf der gegenüberliegenden Seite des Toten Meeres, also von Masada da in Machareus, in einem Gefängnis weit ab, ganz allein abgeschieden. Er hatte Jünger. Viele der Propheten hatten Jünger, vor allem die großen Propheten, also Prophetenjünger, die sozusagen um ihn herum waren, die mit ihm gingen, so wie auch Jesus hatte ja Jünger, so hatten auch die Prophetenjünger. Wir lesen das manchmal im Alten Testament von Prophetenjüngern, zum Beispiel bei Prophet Elia und so weiter. Die mit ihm gingen, die lernten, die mit ihm zogen und so weiter. Und scheinbar und wahrscheinlich waren das die einzigen, die ihm die Treue hielten, dem Johannes, dem Täufer in dieser Situation, die ihn auch hier und da einmal besuchten in dem Gefängnis. Und vor allem, das waren diejenigen, die haben immer wieder ihm Botschaften gebracht. Denn der Johannes der Täufer war ja höchst interessiert, was mit diesem Jesus geschah. Und deswegen hat er immer wieder auch sich sagen lassen, erzählen lassen, er hörte, heißt es hier, von Jesus und seinen Werk natürlich durch seine Jünger. Und nun diese Situation hier, um den Hintergrund vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir vielleicht Folgendes bedenken. Nun, Johannes der Täufer hatte ja von Gott her klare Botschaften bekommen über Jesus. Das war ja nicht seine persönliche Meinung, was er da über Jesus ausgesprochen hat. In allen Evangelien hören wir, wie Johannes der Täufer auftritt und wie er von Jesus zeugt. Was sagt er denn über Jesus? Was sagt er denn über den Messias? Und er stellt ihn gleichsam vor. Er sagt, sagen wir mal in drei großen Kategorien, drei Dinge. Er sagt zunächst einmal, er ist derjenige, der als das Lamm Gottes zu bezeichnen ist, der die Sünde der Welt hinwegträgt. Also er stellt ihn vor als den Erlöser. Er sagt zum Beispiel eine andere Linie, wo er über Jesus spricht, ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr der Sünden, aber der, der nach mir kommen wird, also dieser Messias, den ich euch vorstelle, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und das Dritte, das war das Stärkste, was Johannes der Täufer ausgesprochen hat, er hat ihn vorgestellt und hat gesagt, er kommt als der große, göttliche, endzeitliche Richter. Er kommt und er hat die Wurfschaufel in der Hand. In allen Evangelien lesen wir das, die Wurfschaufel, die Wurfgabel. Und er wird Spreu vom Weizen trennen. Und den Weizen wird er sammeln und die Spreu, die wird er ins Feuer werfen. Die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt, sagt er. Und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen werden und wird ins Feuer geworfen werden. Das sagt er über den kommenden Messias. Für ihn, und das ist wichtig, ist es klar und offensichtlich, weil er das ja auch so einfach ausdrückt, dass alle diese Dinge wie ein Bild sind, das Jesus in Erfüllung bringt, wenn er kommt. Er hat keine Ahnung davon, dass er das eine erfüllen wird und das andere tausende Jahre später. Für ihn ist es ein Bild, er kommt. Und er wird das tun und wird das tun. Das ist ein Momentum für Johannes den Täufer. Und ihr Lieben, dann hört er auch und ist höchst interessiert im Gefängnis, wie wird sich denn Jesus verhalten, nachdem er beim Jordan war und sich hat taufen lassen und nun seine öffentliche Wirksamkeit begonnen hat. Was wird er denn tun? Wird er das alles erfüllen, was er selber als göttliche Botschaft über Jesus bekommen hat? Nicht seine Meinung, seine Privatmeinung über Jesus. Und deswegen ließ er sich von seinen Jüngern ganz sicher immer wieder erzählen, was macht denn dieser Jesus? wie verhält er sich? Und dann hört er. Er hört vor allem Geschichten, wie Jesus mit unglaublicher Barmherzigkeit den Sündern sich zuwendet. Vom Gericht keine Spur, wenn ich es mal so sagen kann. Ich versuche es ein bisschen menschlich darzustellen. Wir wissen nicht, was er sich wirklich gedacht hat, aber ich kann mir das gut vorstellen. Steht nicht in der Bibel, was er sich gedacht hat. Aber wenn ich mir die Situation vorstelle, war doch die Voraussetzung für diese Geschichte hier ist, dass der Johannes der Täufer war irritiert. Sonst hätte er diese Frage nicht gestellt. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir von anderen warten? Irgendwas muss ihn irritiert haben. Möglicherweise, ich versuche das jetzt so ein bisschen so mir zu überlegen, was könnte ihn denn irritiert haben? Nun, da ist Jesus, der tut unglaubliche Wunder. Er wendet sich den Kranken zu, er heilt Kranke, den Notleidenden, er vergibt den Sündern und. Er predigt und dann sagt er zum Beispiel, das hat er schon am Anfang ausgesprochen, Jesus, dass wir das sicher auch gehört haben, ich verkündige euch das Gnadenjahr des Herrn. Die erste Predigt in Nazareth, im Lukas-Evangelium auf. Und er bezieht einige Stellen sozusagen auf, die als für den Messias ausgesprochen worden sind, im Alten Testament, auf ihn. Und er sagt zum Beispiel auch, der Messias, und Jesus bezieht es auf sich, ich bin gekommen, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei werden sollen. Ja, was soll er sich denn da denken? Johannes der Täufer. Er ist irritiert. Jesus, er verhält sich nicht so, wie er sich eigentlich das vorgestellt hat. Und das ist eine wichtige Sache, wo wir sozusagen verstehen müssen, dass er im Gefängnis zum Beispiel auch so fühlt. Ja, wenn das wahr ist, dass Jesus gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien, warum kommt er nicht zu mir und befreit mich? Also ich würde mir das denken, wenn ich Johannes der Täufer wäre. Gut, ich bin's nicht, also sagen wir es mit Vorsicht, aber sagen wir es einmal so. Warum kommt er denn nicht? Johannes der Täufer ist in einer Situation, wo er sich denkt, und zwar mit Recht wahrscheinlich denkt, warum kümmert sich Jesus nicht um mich? Um jeden Einzelnen kümmert er sich, um den niedrigsten, den ärgsten Sünder. Aber mich, den er als den größten Propheten bezeichnet, mich lässt er links liegen. Er besucht mich nicht einmal. Er spricht mir keine freundlichen Worte zu. Es ist so, wie wenn ich ihn gar nicht gebe für ihn. Ich bin völlig von ihm verlassen. Er hat mit mir nichts zu tun. Er will mit mir nichts zu tun haben. Er erkundigt sich nicht einmal nach mir. Warum besucht er mich nicht? Ja, zu dem Zachäus, da geht er nach Hause. Da geht er in sein Haus und feiert ein Fest. Zu Maria und Martha. Da geht er, und wenn der Lazarus krank ist oder gestorben ist, da geht er hin und kümmert sich um ihn. Er weckt ihn sogar von den Toten auf. Ja, wenn der Petrus, seine Schwiegermutter, krank ist, dann geht er ins Haus. Und er heilt sie. Er besucht sie. Aber mich besucht er nicht. Kümmert sich nicht um mich. Er ist irritiert, weil er hört das von Jesus, wie er sich verhält. Wie er sich den Notleidenden zuwendet. Das war ja seine Haupttätigkeit, wie er geheilt hat, befreit hat, Menschen besucht hat, Menschen vergeben hat. Und ihn vergisst er. Vollkommen. Da ist er irritiert. Und dann ist er irritiert, weil er scheinbar sozusagen Dinge er selber empfangen hat über ihn, die er nicht erfüllt. Gott hat mir gesagt, er wird kommen als derjenige, der als Richter kommt und die Wurfschaufel in der Hand hat. Und was tut er? Nichts. Gar nichts. Er würde erwarten, dass er kommt und den Herodes absetzt. Sozusagen die Ausgeburt von Ungerechtigkeit. Und genau deswegen soll er ja kommen, um diese Ungerechtigkeit zu beenden und zu sichten, Spreu von Weizen trennen und Gericht auszuüben, also dass die Spreu ins Feuer zu werfen. Was tut er? Weder mit Herodes noch mit den Römern. Er ist irritiert. Ich kann mir das gut vorstellen. Und deswegen kommt er und sagt, bist du es, auf den wir warten sollen, oder bist du es nicht? Denn du tust nicht die Dinge, die ich eigentlich von dir erwartet habe. Ihr Lieben, ich bin zutiefst überzeugt, dass sich an dieser oder jenen Stelle jeder von uns mit Johannes identifizieren kann. Das ist für mich eine Botschaft geworden, im Nachdenken auch über diese Stelle. Ihr Lieben, es ist oft und oft diese Situation, das ist nur eine Seite der Medaille, nicht die ganze, ja, aber ein Aspekt dessen, was wir erleben mit Jesus, dass wir oftmals das Empfinden haben, ich versuche es in einem Satz einzukleiden, Jesus kümmert sich um andere mehr als um mich. Die anderen heilt er, mich nicht. Die anderen lässt er Wunder erleben und Führungen, mich nicht. Wenn andere in der Nacht und in der Finsternis sitzen, reißt er sie heraus, mich nicht. Und jetzt könnte man vieles sagen. Ihr Lieben, wer hätte so etwas mehr oder weniger? Das sind jetzt unterschiedliches Maß. Nicht gedacht, selber auch gedacht. Dieses Empfinden, ich kann das sehr gut verstehen. Warum? Ist es bei dem so und bei dem anders? Ihr Lieben, wenn ich höre, was in anderen Teilen der Welt Gott tut, dann denke ich mir, was ist bei uns? Hat er uns vergessen, ausgelassen? Natürlich denkt man das nicht so ganz streng. Aber diese Gedanken, die kennen wir. Und wenn es dann noch näher kommt und man selber betroffen ist, zum Beispiel mit Krankheit, und man fleht zu Jesus, dass er heilt und er heilt nicht. Und der Nachbar neben mir bittet einmal und wird gesund. Da denkt man sich doch etwas. Das sind Empfindungen, die Johannes der Täufer hier sozusagen in dieser Geschichte irgendwie zusammenfasst, in dem bist du's oder bist du's nicht. Er wird irre. Er nimmt Anstoß an Jesus. Und dann das Zweite. Ihr Lieben, auch das kennen wir. So wie Johannes der Täufer. Er hat Verheißungen, Botschaften über Jesus gesagt und er erfüllt sie nicht. Ich sehe, er hat überhaupt keine Anzeichen davon, dass er nun das tut, was er selber nicht als Privatmeinung, sondern als göttliche Botschaft über Johannes ausgesprochen hat. Scheinbar ist sein Weg überhaupt nicht darauf ausgerichtet, nach Jerusalem zu gehen, den Thron Davids zu besteigen und Ordnung und Ruhe zu schaffen und die Feinde zu besiegen und Gerechtigkeit hervorzubringen. Er tut es nicht. Und er selber hat es ankündigen müssen. Ihr Lieben, da regt sich etwas. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir kennen, wo wir sagen, ja, was ist mit diesen Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, also uns persönlich gegeben hat, er erfüllte nicht. Das ist nur eine Seite, ihr Lieben. Anderes tut er ja, aber das ist auch eine Seite, die wir sehr gut kennen. Und das ist die Situation, von der diese Geschichte handelt. Da ist sozusagen jetzt eine Fragestellung, in die hinein Jesus eine Antwort gibt. Nun, das Entscheidende und Wichtige als Nächstes ist hier, was ganz entscheidend ist über das Verhalten von Johannes dem Täufer. Was macht er in dieser Situation? Ihr Lieben, dass ist wieder eine Botschaft. Nämlich, in dieser Irritation und in dieser Not und mit diesen Fragestellungen läuft er von Jesus nicht weg, sondern direkt auf ihn zu. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft. Mit allen Irritationen und Fragen sagt er nicht, jetzt reicht's mir. Ich will jetzt nichts mehr sozusagen mit diesem Jesus zu tun haben. Oder ich rück ein bisschen weniger ab, ich bin angefressen, wie man so bei uns schön sagt, ja. Und will jetzt sozusagen, man soll mich gar nicht mehr ansprechen auf diese oder jene Sache. Man ist schon allergisch, wenn man mich anspricht über diese oder jene Prophetie. Oder über Heilung. Ich habe schon so oft dafür gebetet, du sprichst mich ja nicht mehr an. Das ist so, man rückt ab. Nicht nur von der Sache, sondern auch von Jesus rückt man ja ein Stück weit ab. Man will ja nicht angesprochen werden, weil man enttäuscht ist von Jesus. Aber er reagiert nicht so, sondern was er tut, und das ist ein herrliches Vorbild für uns, er lässt es sich nicht nehmen, mit dieser Irritation direkt zu Jesus zu kommen. Und was noch dazu kommt, er macht es ja nicht heimlich. Er macht es in aller Öffentlichkeit. Ihm ist Jesus und die Antwort, die er von Jesus bekommen hat, so wichtig, dass es ihm wurscht ist. Egal ist, ob da jetzt 100 Leute zuhören und seine Zweifel kennenlernen oder nicht. Er macht das in aller Öffentlichkeit. Er schickt seine Jünger zu Jesus. Und die fragen ihn in aller Öffentlichkeit. Unser Meister, der Johannes, lässt dich fragen. Und alle hören zu. Was lässt er fragen? Und dann kommen diese Zweifel. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft, die genauso für uns gilt. Ihr Lieben, Jesus möchte uns damit auch herausfordern. Mit allem, was wir nicht verstehen über ihn. Das ist das Thema. Wir verstehen so vieles nicht über Jesus. Wir verstehen schon auch vieles, aber wir verstehen auch vieles nicht. Es ist immer nur eine Seite der Medaille, ja? Über die ich jetzt rede. Aber es gibt so vieles, wo in unserem Herzen wir Anstoß nehmen, uns ärgern, wie es dann am Ende heißt hier, über das, wie Jesus sich verhält oder vor allem, wie er sich nicht verhält. Wir ärgern uns darüber, dass er stumm ist, wenn er reden sollte. Dass er nicht handelt, wenn er handeln sollte. Nach unserer Auffassung meine ich, ja. Dass er nicht erfüllt, wenn er erfüllen sollte. Und ihr Lieben, da will Jesus uns herausfordern, mit all dem, was dir da auf deinem Herzen ist, auf dieser Seite deines Lebens, wo du das erlebst, komm zu mir und wirf diese Fragen an mich und häng dich an mich. Das wird noch ein wichtiges Thema sein. Hänge dich direkt an mich. Lauf nicht weg, sondern komm zu mir. Jetzt kommt die Antwort Jesu. Jesus antwortet dem Johannes, dem Täufer. Und dazu möchte ich ein paar wenige Dinge sagen. Erstens einmal, wenn ich so versuche, die Atmosphäre dieser Szene aufzufassen, das ist ja auch immer wichtig, sozusagen ein wichtig nachzuempfinden, was da sich abspielt, dann sehe ich in dieser Antwort, wie er dann reagiert, Jesus, keinerlei Vorwurf. Er sagt nicht zu Johannes dem Täufer, sag einmal Johannes der Täufer, was fällt dir ein? Du bist der größte aller Propheten und du wagst es, an mir zu zweifeln? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja? Er weiß den nicht zurecht. Durch seine Jünger. Sondern er nimmt das ernst. Es gibt keine Weise, wie Jesus hier auftritt und sagt, dass das, was der Johannes der Täufer hier erlebt, nicht erlaubt ist. Er gesteht ihm diese Zweifel zu. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir hören müssen. Und dürfen. Das ist ein Trost. Wenn da etwas in unserem Herzen ist, was jetzt nicht böshaft gegen Jesus ist, aber Zweifel oder dieses Irritiertsein durch Jesus, dass er nicht so reagiert, wie wir das erwartet hätten, im Positiven erwartet hätten. Er gesteht uns das zu, dass wir uns an ihm irritieren lassen. Er gesteht uns das zu, dass wir manches nicht verstehen, warum er etwas tut und vor allem, warum er etwas nicht tut. Er gesteht es uns zu, dass wir Fragen haben in unserem Herzen. Und dass sich da etwas in uns regt, in diesem Sinne, wie er das jetzt auch bei Johannes dem Täufer irgendwo zum Ausdruck bringt. Er gesteht es uns zu, er ist nicht böse und nicht beleidigt, wenn wir tun. Aber er will, dass wir jetzt zu ihm kommen mit diesem ganzen Fragen. Nicht uns abwenden von ihm. Aber er sagt, ich verstehe dich, wenn du irritiert bist an mir. Ich verstehe dich. Warum du sagst, warum ist der geheilt und ich nicht? Ich verstehe dich, wenn du etwas im Vergleich jetzt zu sagen mit anderen an Irritationen erlebst. Ich verstehe dich, wenn du sagst, Herr, warum ist diese Verheißung, die du mir gegeben hast, noch nicht erfüllt? Ich verstehe dich. Und jetzt gibt Jesus ihm zwei Antworten, direkte. Die erste Antwort, die er ihm gibt, besteht darin, dass er sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, gehet hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Und dann geht's weiter. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Im ersten Augenblick, wenn man das liest, ist man wiederum irritiert. Was soll jetzt diese Antwort sozusagen für den Johannes den Täufer sein? Aber ich glaube, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann wird einem schon etwas deutlicher von dem, was Jesus hier zuerst als Antwort sagt. Er sagt jetzt nicht zunächst einmal ein einfaches Ja oder Nein. Die Frage war, bist du der, der da kommen soll, sollen wir auf eine andere antworten? Er sagt nicht Ja oder Nein. Auf die Frage, ob er der Messias ist, hat Jesus nie geantwortet, nur einmal in seinem Prozess vor dem Hohenpriester, als er gefragt worden ist, ob er der Messias ist. Da sagte er, ja, du sagst es. Das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo Jesus deutlich das sagt, vorher nie, auch hier nicht. Das nur nebenbei. Aber was er hier sagt, ist Folgendes, und lasst mich das ein bisschen versuchen, in der Weise deutlich zu machen. Er sagt, du kannst, also du, Johannes, du kannst es erkennen, ob ich der Messias bin, an den Werken, die ich tue. Und jetzt passt auf, was hier im Hintergrund steht. An den Werken, die ich tue, und zwar jenen Werken, die alttestamentlichen Propheten über das Kommen des Messias vorhergesagt haben. Alle diese Worte, die hier stehen, sind Zitate aus dem Alten Testament. Sie stehen da nicht als Zitat drinnen. Johannes 35 zum Beispiel, wörtliche Wiederholungen von dem, was Jesus hier sagt. Alles, was Jesus hier sagt, sagt er zum Johannes, hör mal, du siehst an mir, dass ich Dinge erfülle, die im Alten Testament schon vor dir über das Kommen des Messias gesagt worden sind. Jedes einzelne dieser Worte erfülle ich. Und hunderte Zeugen sind da, die das sehen. Also er erzählt hier nicht einfach ein paar Wunder auf, denn Elia, der Prophet, hat auch Wunder getan. Der hat auch Leute geheilt. Aber Jesus will ihm sagen, Johannes, diese Aufzählung hier, das sind Aufzählungen, die eindeutig auf den Messias hinweisen. In seiner Konzentration, in seiner Häufigkeit sind sie für den Messias gesagt. Und du kennst die Propheten. Und ich bin jetzt hier und erfülle sie. Das soll dir ein Zeichen sein, dass ich der Messias bin, weil ich Vorhergesagtes wo du nämlich gerade ein Problem hast, nämlich zu glauben, dass Vorhergesagtes in mir erfüllt wird. Ich erfülle gerade in diesen Dingen Vorhergesagtes. Und nun, wenn ich Vorhergesagtes erfülle, dann werde ich auch das erfüllen, was du über mich vorhergesagt hast. Ich bin überzeugt, dass das Gedanken sind, die für den Johannes, den Täufer, so irgendwie durchbrechen. Jesus will sagen, schau mal, ich bin doch einer, der erfüllt, was in dem Alten Testament über den Messias gesagt wird. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich auch das erfüllen werde, was du vorausgesagt hast, auch wenn du es momentan nicht siehst und überhaupt nichts verstehst. Das ist eine wichtige Antwort. Ich glaube, dass das etwas ist, was sozusagen auch für uns wichtig ist. Ich glaube, dass jeder von uns das eine oder andere erfahren hat, erlebt hat, was Jesus an Verheißungen in seinem Leben getan hat. Und vieles ist noch nicht erfüllt. Aber im Blick auf das, was er schon erfüllt hat, dürfen wir sicher werden und bestätigt werden, wenn er etwas schon erfüllt hat, wird er auch den Rest erfüllen. Auch wenn es so aussieht, wie wenn das nie zur Erfüllung kommen würde. Das ist eine Art und Weise, wie Jesus redet, von Vorhersagen oder auch biblischen Aussagen, wo sich das Wort Gottes als wahr erwiesen hat. Schon in unserem Leben, wenn wir das schon kennen, und jeder von uns kennt das, dann will Jesus damit sagen, halte fest an dem. So wie ich das erfüllt habe, werde ich auch das andere erfüllen. Auch wenn du im Moment überhaupt nichts siehst und verstehst von dem, was ich gerade tue. Und dann der letzte Satz, ihr Lieben. Dieser letzte Satz ist ja ein besonderer Satz. Das ist die zweite Antwort, die Jesus dem Johannes hier gibt und sagt, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und ihr Lieben, ich bin zutiefst überzeugt, dass dieser Satz, den Jesus hier spricht, dass der ganz positiv gemeint ist und nicht als Vorwurf. Die Betonung liegt nicht auf Ärgern, sondern auf glückselig. Er preist den Johannes den Täufer als glückselig. Und zwar in dieser Hinsicht. Man muss noch einmal sehen, was die Situation ist. Er hat den Anschein, also er hat die Meinung, der Johannes der Täufer, dass er Anlass hat, sich über Jesus zu ärgern. Dass er Anlass hat, sich Anstoß zu nehmen über das, was Jesus nicht tut oder was er nicht erfüllt in einem gewissen Sinne. Und Jesus sagt Folgendes, ich versuche es jetzt mit meinen Worten zu umschreiben, weil die Worte Jesu sind immer sehr, sehr kurz und einfach und da muss man Verschiedenes auch sozusagen versuchen, dahinter zu sehen, was gemeint sein könnte. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Ich preise jene für glückselig, die von ganzem Herzen an mir festhalten, obwohl sie Anlass haben, sich über mir zu ärgern. Noch einmal. Ich heiße alle glückselig, die an mir festhalten, mir von ganzem Herzen vertrauen, die ganzen Karten ihres Lebens auf mich setzen, obwohl, auch wenn sie sich über mich ärgern, weil sie mich nicht verstehen. In diesem Satz ist ein Dennoch. Es ist hier wörtlich nicht ausgedrückt, aber es kommt ja in der Bibel vor, dieses Dennoch. Aber das ist das, was Jesus hier meint. Du siehst es nicht, du verstehst es nicht, du hast recht, wenn du in deinen Gedanken das oder jenes denkst über mich und irritiert bist, aber wenn du festhältst an mir, dann preise ich dich glückselig, auch wenn du es nicht verstehst. Du musst es auch nicht verstehen, um glückselig zu werden. Versteht ihr, da ist eine Botschaft drinnen, die ist phänomenal. Was Jesus hier meint, ist, wir sind nicht nur dann glückselig zu preisen, wenn alles so eintritt, wie Jesus das will. Oder wie wir es wollen, ja? Sondern wir sind auch dann glückselig zu preisen, wenn nicht alles so eintritt, wie das sozusagen wir erwarten. Ihr kennt alle dieses Wort. Es ist ganz parallel, dass Jesus zu dem Thomas gesagt hat. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist eine Auslegung dieses letzten Satzes hier. Ganz genau dasselbe. Glückselig sind diejenigen, die nicht sehen, wird jetzt nicht falsch verstanden, ja? Wie sie selber geheilt worden sind und doch an mir festhalten. Das ist eine Aussage. Glückselig, die nicht sehen, die Heilung. Im Moment nicht sehen. Man muss das in der Gegenwart sprechen. Die jetzt es nicht sehen und doch festhalten an mir. Glückselig diejenigen, die sagen, die Verheißungen, die du gegeben hast, sind noch nicht erfüllt. Und doch an mir festhalten. Glückselig sind die, die nicht verstehen, warum sie ihnen nicht geholfen wird und den anderen wird geholfen und dennoch an ihm festhalten. Versteht ihr, was Jesus hier sagen möchte? Er wird Folgendes sagen. Die Glückseligkeit hängt nicht davon ab, was ich in meinem Leben sehe oder nicht sehe, was ich erlebe oder nicht erlebe, sondern die Glückseligkeit hängt an Jesus, an seiner Person und an dem Vertrauen ihm gegenüber, an ihm, an dem Festhalten an ihm. Versteht ihr, was ich meine? Er sagt natürlich, glückselig diejenigen, die sehen, die erleben, wie Gott alles tut. Aber diejenigen, die es nicht im Moment so erleben, sind auch glückselig. Es ist nicht ein Schaden für sie. Ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie nicht vernachlässigt, ich habe sie nicht liegen gelassen. Denn die Glückseligkeit, die ich Menschen schenke, hängt nicht an dem in erster Linie, was ich für euch tue, wie ich euer Leben verändere, wie viel ihr mit mir erlebt und so weiter. Sondern es hängt an mir. Es hängt daran, wie tief ihr in mir geborgen seid und Gewissheit, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Das ist höchste Glückseligkeit. Nicht, ob ich gerade das oder jenes erlebe. Nicht, ob ich gerade sozusagen ein Wunder von Gott erlebe oder mir vorkomme, wie wenn ich verlassen oder vergessen wäre. Das ist nicht der Maßstab dafür, dass wir sozusagen glückselig sein können, ja? Das ist ja sozusagen unser Gemütszustand, so wie der Gemütszustand des Johannes der Täufer, wenn es einem schlecht geht und man erlebt nicht das, was man sich erhofft und erwartet hat, dann meint man, dass man kann kein glückliches Leben führen, dann ist man nicht glückselig. Also ein Leben in Fülle, meine ich jetzt. Und Jesus denkt ganz anders und Paulus auch. Paulus hat das oft und oft gesagt. Er sagt, ich kann beides. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann Mangel haben, ich kann nicht. Um das geht's mir gar nicht. Um das geht's gar nicht. Das Wichtigste ist, niemand kann mich reißen aus der Liebe Gottes. Nichts. Weder Tod, noch Leben, noch Fürstentümer, noch Ängste, noch Not, noch Leid oder Verfolgung. Nichts kann mich. Das ist die Glückseligkeit. Und das wirft jeden von uns zurück, direkt auf Jesus. Und ihr Lieben, das ist wichtig für uns, ob wir nun gerade in einem Zustand sind, wo wir tolle Wunder erleben mit dem Herrn, oder in einer Phase sind, wo wir gar nichts erleben mit ihm. Und dann schauen, meine Güte, was passiert denn da bei meinem Nächsten, bei mir nicht. Davon soll unsere Glückseligkeit nicht abhängen. unser tiefstes Geborgensein in Jesus, unsere Zufriedenheit in Jesus, unsere Freude an Jesus, das ist Glückseligkeit. Und die gibt es auch dann, wenn wir gerade in Situationen und Phasen leben, wo wir Anstoß nehmen würden an ihm. Aber wenn wir mit diesen Dingen zu Jesus kommen, so wie es im Alten Testament viele gibt, ihr Lieben, es gibt viele Gottesleute im Alten Testament, die haben dasselbe erlebt wie der Johannes der Täufer, der Elia zum Beispiel. Der hat ein großes Wunder getan am Berg, am Karmel und hat einen großen Sieg errungen für Jesus. Und dann, weil die Isabel ihm droht, dass sie ihm das Leben nimmt, rennt er davon in Panik. Zuerst demonstriert er einen gemächtigen Gott, in Form von 400 Priester, die hätten ihn alle umbringen können. Nein, er hat sie umgebracht. Da hat er keine Angst gehabt und jetzt hat er Angst. Und in dieser Situation sagt auch, Herr, ich habe doch für dich geeifert. Und jetzt trachtet sie mir nach deinem Leben und ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Er versteht das nicht. Und dann führt er ihn in eine Gottesbegegnung hinein. Denkt an den Hiob. Wie er sozusagen, er hat sogar den Tag seiner Geburt verflucht. So schlecht ging es ihm. Johannes der Täufer im Gefängnis, Hiob. Aber was hat Hiob getan? Er hat nie abgelassen von Gott. Er hat immer und immer und immer wieder sich auf ihn geworfen. Und es gibt andere. Jeremia. Wir brauchen nur mal die Klagelieder des Jeremia lesen. Was der Mann alles mitgemacht hat. Ihr Lieben, und trotzdem, er wirft sich immer. Und das Schönste ist dieser 73. Psalm. Der ist so tief in meinem Herzen. Und an dem möchte ich mich immer klammern. Wo der Verfasser dieses 73. Psalms sagt, Herr, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn ich schaue auf die Gottlosen, denen geht's so prächtig. Und mir geht's dreckig. Ich verstehe das nicht. Das ist doch nicht das, was du deinen Gläubigen zusagst. Dass den Gottlosen gut geht und deinen Jüngern und deinen Knechten sozusagen dreckig geht in dieser Welt. Ich verstehe es nicht. Und zum Schluss sagt er, dennoch. Dennoch halte ich an dir fest. Denn du, das ist jetzt die Botschaft, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist Glückseligkeit. Wie auch immer ich hier auf Erden mich gerade befinde, du hältst mich an deiner rechten Hand. Wenn ich auch gar nichts verstehe, warum das jetzt so ist. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, sagt er, so halte ich doch fest an dir, du bist meines Herzens Trost, mein Fels. Ihr Lieben, das ist sozusagen das, worum es geht. Diese Botschaft, die möchte Jesus uns ganz tief in unser Herz legen. Selig ist, der an mir festhält, auch wenn er Anlass hätte, an mir Anstoß zu nehmen oder sich an mir zu ärgern. Selig ist, der trotzdem an mir festhält. Der ist genauso selig wie der, der von einem Wunder zum anderen geführt wird. Versteht ihr, für Jesus sind die Dinge ganz anders wie bei uns. Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass wir nicht nach diesem Wunder uns ausstrecken dürfen. Es geht ja nicht darum, dass nur die selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es sind ja auch die selig, die sehen. Das ist selbstverständlich. Das wäre eine verdrehte Umkehrschluss, den Jesus ja niemals sagt. Selig sind wir, wenn wir sehen dürfen, wenn Wunder geschehen, wenn Heilungen geschehen, wenn Jesus alle seine Verheißungen in Erfüllung bringt, natürlich. Aber auch diejenigen sind selig, die im Moment das nicht so erleben. Die müssen nicht sich beschweren über Jesus. Die sind auch selig, weil sie sind mit allem, was sie gerade empfinden, total in der Hand Jesu geborgen und wartet ab, was Jesus tut letztendlich. Und auch wenn wir manches in diesem Leben, ihr Lieben, nie verstehen, ich sage es ganz bewusst, können wir trotzdem glückselig sein. Johannes der Täufer wurde hingerichtet. Er hat das nicht erlebt. Dass Gott seine Situation noch verändert, also Jesus seine Situation verändert hätte. Und Jesus sagt trotzdem, selig bist du, wenn du an mir festhältst, obwohl du dich ärgerst. Also Anstoß nimmst an mir. Er durfte auch, ich bin überzeugt, dass er das auch in seiner letzten Phase erleben durfte. Wie Jesus sozusagen auch bei ihm war, ohne dass er ihn befreit hat. Und dass da in seinem Herzen diese Glückseligkeit Platz nehmen konnte. Weil das war eine Botschaft an ihn. Eine Verheißung, ein Zuspruch. Du kannst glückselig sein. Und ihr Lieben, beides erleben wir. Wie Gott Großes tut und wie er manchmal schweigt. Und wir ändern unser Gottesbild, je nachdem, wie es gerade ist. Ja? Wie wir uns gerade fühlen. Einmal regen wir uns auf über ihn. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Manchmal sind wir sehr zufrieden mit ihm. Und das will Jesus verändern. Wir haben als seine Jünger jederzeit diese Gewissheit in unserem Herzen. Dennoch, halt dich stets und immer bist du der tiefste Punkt meiner Geborgenheit. Niemand, nichts kann mich aus dir reißen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein so wunderbarer Gott bist. Und dass du uns diese Zusagen gibst, dass wir immer und immer in dir, in der tiefste Tiefe unseres Herzens geborgen sein dürfen, was auch immer unser momentaner Zustand ist. Lass diese Botschaft so mächtig in unseren Herzen groß werden, dass jedes Klagen und Murren und Seufzen und Ärgern verschwindet. Durch diese Gewissheit, die du auch dem Johannes dem Täufer zusprichst, gepriesen bist du, wenn du an mir festhältst, auch wenn du dich ärgerst oder Anstoß nimmst an mir. Herr, lass uns das erleben, dieses Gepriesenwerden, diesen Zustand, den du uns schenkst, wenn wir im Glauben an dir festhalten, wenn wir dir von ganzem Herzen vertrauen, auch wenn wir nichts sehen, auch wenn uns Leib und Seele verschmachtet, dass wir dennoch in dir geborgen sind und an uns dir festhalten können. Danke, Herr, dass du uns auf der anderen Seite so vieles zu sehen gibst, deine Herrlichkeit freilegst, Wunder und Zeichen unter uns tust. Aber Herr, das soll nicht der Boden sein unserer Glückseligkeit, sondern der Boden, das Fundament unserer Glückseligkeit bist du selber und die Vertrauenswürdigkeit deiner Person. Und dass wir dir ganz nahe sind und uns in jeder Phase unseres Lebens vollkommen an dich hängen. Und das wird unsere Glückseligkeit sein.